was die Klassifizierung eines Esels als dumm wirklich falsch ist. Weil wir wissen von Julian, dass das Last hier der Dummheit des Propheten zu wehren entstanden war. Also nicht der Esel ist dumm, sondern viele Menschen sind dummer als Esel. Das hat sich bis heute auch nicht geändert. Ich habe das gesagt, dass der Esel so oft erwähnt wird, wirklich von Abraham, der ja Isaac auf den Esel zur Opferung transportiert hat, bis zu Jesus, der selbst auf dem Jungen einer Eselin, oder einer Eselin, in Jerusalem eingeritten ist. Das ist das gebräuchlichste Verkehrsmittel für normale Leute. Für Händler und sonstige reiche Leute. Also für reiche Leute war das kein Geld. Für Weitreisende und für richtig Bedeutende war es das Pferd. Aber für die normalen Menschen war der Esel das. Der Mittelklasse war. Und das ist nur eine der Dinge, die einem so auffallen. Wir hatten ja zwei Themen, also nicht nur Tiere bedienen, sondern auch Tierpfleger. Dass praktisch alle bedeutenden Männer des Wortes Gottes Tierpfleger waren. Also Besitzer und damit natürlich Leute, die dort ihr Wissen und auch ihre Kraft eingesetzt haben. Und ich war meine dringende Bitte an alle, die Einfluss auf die nächsten Generationen haben, das sind also nicht nur die Eltern, auch die Lehrer, motiviert, die künftige Generation Tiere zu kriegen. Wir haben ein ganz eindrückliches Beispiel gehabt. Ich habe an einem der ersten Tage bei uns den Efeu geschnitten und da war so ein Heuhaufen dazwischen. Dann hat er den Dorn genommen, einen großen Fitz. Und wir haben es hinterher gemerkt, es war ein Spatzennest. Und dann haben wir die da wieder reingesammelt und dann habe ich das dort wieder befestigt. Und am nächsten Morgen lagen drei hier unten. Zwei waren tot und einer hat noch gebröckelt. Der fliegt inzwischen. Das verdankt ja hauptsächlich Lisa und das ist für mich eine der wichtigen Dinge. Freunde, das ist eine Qualifikation, wo Gott uns trainiert, für Menschen Sorge zu tragen. Mose ist als verzogenes Bürschchen nicht umsonst von Gott 40 Jahre zum Schafehüten geschickt worden, bevor er ihm sein Volk anbrachte. Da wird der erste König nach dem Herzen Gottes, im Gegensatz zu Saul, der sich auch wieder nur um die Esel gekümmert hat, nämlich um die seines Vaters, und dabei nur sich darauf konzentriert hat, gar keine Ahnung hatte. Der Diener wusste zumindest, wer der Prophet ist und wo der Prophet ist. Saul hatte von diesem Ding gar keine Ahnung. Das war wirklich auch von Menschen vorherrschend. Der hat sich fokussiert auf die Aufträge, die von anderen kamen. David war ein Mann selbstständiger Entscheidung. Das hat sehr viel damit zu tun, wenn wir Verantwortung für Tiere haben. Ich merke im Nachgang, dass mein heutiger Dienst genau da angefangen hat. Und ich sage das mal den Vätern und Müttern. Meine ersten Tiere, die ich gepflegt habe, zwar mindestens 3-4 Jahre lang und dann noch bis in meine Jugend spät, dann nochmal, waren Ameisen. Ich habe Tage meines Lebens vor den Löchern bei uns in der Hauswand verbracht und die Ameisen beobachtet. Das sind eine schöne, langsam krabbelnde Routen. Die sind echt cool, weil wenn die später in Einmacht werden, mein Bruder und ich haben die dort reingebracht. Also wenn man mal ein Nest gefunden hat, ein Nest ist immer dann, wenn man Eier und Puppen findet. Macht das als Beispiel, sage ich jetzt, den die Kinder haben. Nehmt euch ein Einmachglas, wenn ihr mal Ameisen-Eier findet, notfalls könnt ihr die bei uns auf dem Hof ausgraben, draußen, haben wir diese roten Ameisen. Bringt die in so ein Glas und dann könnt ihr beobachten, wie die neu bauen. Weil die auch am Glas runterkrabbeln und dort ihre Eier legen und ihre Puppen abziehen. Und man muss nicht sehr viel füttern. ein paar kleine Insekten da rein und ab und zu mal Tropfen Honig und damit kannst du dir das ganze Volk damit aufziehen. Wirklich, es ist eine spannende Sache. Kannst du unglaublich viel lernen. Geh hin zur Ameise, die Frau. Das ist eine dieser Dinge. Bis auf heute gehen sie hin zum Handy. Das ist das, worum man sich noch kümmert. Aber das Lebendige, das Anvertraute, damit sorgfältig umzugehen, daran zu lernen, das ist schön. Ich erinnere mich an meine ersten bitteren Tränen, als ein paar Tiere in meiner Obhut durch eine Unvorsichtigkeit ihr Leben verloren haben. Ich hatte Kammerlche gefunden, die auch einen Eiweißglas gemacht, die am Schuppen hingebracht, ohne zu beachten, dass im Laufe des Tages der schöne schattige Platz irgendwann im Sommer ist, dann waren sie gekocht. Das ist mir nur ein einziges Mal passiert. Ich wusste, dass ich viel weiterfinden muss als im Moment. Das kann man als Kind schon, als wirklich kleines Kind schon lernen. Und dann die Frösche sammeln. Es hat mir das Herz gebrochen, dass ich Schulkameraden hatte, die den Fröschen die Beine ausgerissen haben. Ich habe versucht, die vor ihnen zu rächen. Und heute, oder daraus ist gewachsen, den Dienst Menschen zu retten. Das ist das, was ich wirklich in diesen 14 Tagen selber gelernt habe, dass Gott den Menschen seine Geschöpfe anvertraut, damit wir an ihnen lernen, wie wir mit Menschen umgehen. Und wenn ich später eben, das ist ja nicht nur einmal, inzwischen dreimal einen relativ großen Hund hatte, dann ist das eben auch den zu erziehen. Da werden andere Qualifikationen in uns trainiert. Oder das tägliche Versorgen von Hühnern, Hasen oder was man so zu Hause hat. Und dass man trotzdem die danach essen kann. Und muss man die nicht eines unwürdigen Todes sterben lassen. Das sind viele Dinge, die wir so ganz nebenbei im Wort Gottes finden. Auch eben diese Veränderung, dass Gott den Menschen geschaffen hatte, ohne dass dabei Tiere verzehrt werden. Und auch die Tiere, ohne dass sie sich untereinander fassen. Das kam erst tatsächlich durch die Sünde und hat sich ausgeweitet bis zu dem ersten Gericht Gottes, was in der Zeit Noahs sich vollzogen hat. Danach war alles anders. Von da an gibt es dieses Essen und gibt es auch das Gericht Gottes über das Blutvergießen. Von jedem Tier, was eines Menschen Blut vergießt, soll das Leben genommen werden. Also viele Dinge, die man so ganz nebenbei lernt. Dass es eben Menschen gibt, die mit sehr, sehr unterschiedlicher Verantwortung betraut sind und unterschiedlichen Umgang. Dass zum Beispiel David als junger Mann, bevor er sein Königtum antritt, oder bevor überhaupt mit Goliath in öffentlicher Erscheinung tritt, sich so um die Herde kümmert, dass er die Lämmer oder die Schafe, die ihm anvertraut waren, aus den Klauen des Löwen befreit, aus dem Biss des Bären. Ich rettete sie, selbst den Ochzipfel. Das heißt, also, er hat das Böse bekämpft, um das Anvertraute zu bewahren. Das ist letzten Endes unser Dienst auch als Gläubige. Bis heute. Das hat sich nie geändert. Und das war Davids Dienst danach als König. Und er ist nicht umsonst ein Vorbild auf Jesus. Und so kann man viele Sachen lernen. Und jetzt war eine der Hausaufgaben der letzten Tage, dass wir gesagt haben, okay, wir haben uns bis so in die Königszeit vorgetastet, dann wollen wir mal gucken, was in den Propheten dazu steht. Und das tragen wir jetzt zusammen. Ich habe das nicht vorher abgefragt. Und ich hätte wirklich Lust, dass wir eine Hausaufgabe zu geben für nächsten Sonntag, weil doch noch einige bleiben. Einmal die Tiere und die Verantwortung, Pflege für die Tiere, mal im Neuen Testament zu sehen. Ja, also heute tragen wir mal zusammen, was uns aufgefallen ist oder einfällt aus dem Profi. Ich frage dich schon mal, weil du schon mal gesagt hast, dass du am meisten, oder denke, dass du das vielleicht am vorbildlichsten beachtet hast und am meisten vorgearbeitet hast. Lass uns mal zusammenfassen.
Die Liste ist sehr lang.
Ja, gut, komm.
Na ja, angefangen bei Jesaja.
Ja.
Kapitel 1, Vers 3.
Ochse und Esel, und das sind die Tiere, die bei der Geburt Jesu eine Rolle spielen, und jeder vom Jude konnte von dort diesen Bezug auf diese Stelle im Propheten Jesaja ziehen. Und ich denke, dass die Hirten, nach Bethlehem kommen, die ersten waren, die diese Botschaft verstanden haben. Lass uns den Vers einmal lesen. Bitte.
Ein Rind von seinem Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht.
Ja. Dass ausgerechnet diese schwachen Leute geholt werden. Ich denke, dass die diesen Vers nochmal. Dass dort eben nicht das Äußere, sondern die innere Haltung vorgezeigt. Das finde ich ein großes Geschenk. Das hört sich auf ein Gerichtswort an, aber das ist für diejenigen, die gekommen sind und ihren Herrn gekannt haben, weil ihnen das von ihnen offenbart wurde, ist das ein Adel. Ich sage das für uns. Ich habe heute früh ein kurzes Zeugnis gelesen von einem Atheisten, der in Bibelwelt, also in diesem frommen Gürtel im Süden der USA aufgewachsen ist. Er hat gesagt, ich bin vollkommen unberührt von diesen ganzen frommen Sachen. Groß geworden. Und ich habe mich immer lustig gemacht über das. Er war ein McDonald oder so ein Imbiss hat er gearbeitet. Er hat gesagt, dann kommt vor kurzem eine Frau rein in den Laden, bestellt was und fragt mich dann, ob ich Jesus kenne. Ich habe gesagt, nein, gar nicht. Und dann ist diese Frau ganz ernsthaft und echt und fragt, ob sie für ihn beten kann. Und dann kam ein anderer Kunde und ist die Frau ausgegangen. Und ihn nicht. Er hat gesagt, es ist mir so zuwider gewesen, dieses Angemache, dieses fromme Gerede. Und diese Frau war so respektvoll und so lieb. Hat sie gefragt, ob sie für ihn beten kann. Er hat gesagt, ich weiß selber nicht, was mit mir passiert ist. Ich habe gesagt, ja, kannst du machen. Und dann hat sie so herzlich Gott gebetet, dass er sich ihm offenbart, dass als sie rausgegangen ist und sich, also die ganze Liebe von ihm verabschiedet hat, gesagt, ich stand dort und habe 5 Minuten gemeint. Ich weiß nicht, was ist mit mir passiert. Man schreibt natürlich 100 Leute, ja, das ist die Liebe Gottes und das ist Berührung durch den Heiligen Geist. Und das Entscheidende ist, die Frau hat nicht missioniert. Sie hat nicht irgendeine Pflicht erfüllt, wie man das vielleicht kennt von den Säuglingen, was sie an der Straßenecke steht, weil sie jeden Tag eben 2 Stunden dienen müssen. Diese Haltung ist auch bei vielen normaler. Die denken, sie müssen irgendwas machen. Und das wird gemerkt. Das wird wahrgenommen. Und stattdessen hat diese Frau einfach die Liebe Gottes weitergegeben, so wie sie sie empfangen hat. Die war selber noch nicht sehr lange, glaube ich, das hat sie erwähnt. Die ist fast 3 Monate oder so erst mit ihr unterwegs. Diese Echtheit, ich denke, das ist das, was hier in diesem Vers gemeint wird. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und Esel seinen Herrn, aber mein Volk kennt mich nicht. Wisst ihr, Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche frommen Sachen erleben. Aber das, was wir kennengelernt haben, das dürfen wir sein. Das ist wichtig. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist den Hirten widerfahren. Weiter.
Es fällt im gleichen Kapitel.
Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr? Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber und am Blut von Fahren, also von Jungstieren und Lämmern und jungen Böcken habe ich keinen Gefallen. Fünf Tiere, alles Nutztiere, alles Opfer, alles reine Tiere. Oh Gott, interessiert sich. Das ist ungefähr dasselbe, was Samuel Matthäus Saul sagt. Aufmerken ist besser als Opfer. Und Gehorsam mehr als Gehorchen mehr als das Fett von Witter. Das ist für uns genau. Und ich denke, wir tun besser daran, manche Tage ganz, ich sag mal, ganz ruhig und nüchtern zu leben, als frommes Zeug zu produzieren. Ganz, ich sag mal, normal, bis Gott uns wieder einen Auftrag gibt oder bis wir merken, wir werden von ihm geführt. Und das zu tun, ist mehr als frommen Schuhe zu tragen. Es ist schön, Gott zu preisen. Wirklich. Und es ist auch wichtig, Dank zu opfern, denn wenn es nicht danach ist, aber nur Frömmigkeit zu produzieren, ohne in Beziehung, ist so wie mit jemandem zusammenzuleben, ohne den wirklich lieb zu haben. Nächste Stelle.
Kapitel 22. Und da war, dachte ich auch so, wow, ist mir vorher nie aufgefallen, die sind Maul so.
An jenem Tag wird der Mensch seine Götzen von Silber und seine Götzen von Gold, die man ihm zum Anbeten macht, den Maulwürfen und den Fledermäusen entwerfen. Was sind das für Tiere? Bitte?
Ja.
Unreine Tiere. Das ist das, was ein Maulwurf und der Fledermaus zusammenbringt. Sonst haben wir ja nichts miteinander zu tun. Der eine in der Erde, der andere in der Luft. Beides Tiere der Dunkelheit, aber vor allem beides unrein zu machen. Und das, was der Mensch vorneweg für wichtig gehalten hat, für letztendlich. Ja, nächste Stelle.
Kapitel 5, Vers 17.
Und Schafe würden bleiben, also der Herr der Herrscher wird im Gericht erhaben sein und Gott der Heilige sich heiligerweise in Gerechtigkeit. Und Schafe werden doch bleiben, die auf ihrer Trift und Fremdlinge in den verwüsteten Fluren ihr Fetten sich nähren. Fremdlinge, das ist an dieser Stelle entweder Nomaden oder Wildes, also es kann beides bedeuten. Und das bezieht sich auf das, was einstmals heilig war. Wo man dachte, das hat also eine besondere Bedeutung für Gott. Und das erinnert mich an eine Stelle, lass uns mal zurückblättern in Psalm 107. Also für diejenigen, die nicht bei dieser Woche dabei waren, so wie wir das jetzt machen, so kann man sich die gesamte Woche vorstellen, dass man einerseits an den Bibeltexten rangeht, aber immer dann so Quervergleiche mitzieht. Und da, so wird das Wort Gottes ja lebendig. Psalm 107, Vers 33, er macht Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu dürrem Land. Fruchtbares Land zur Salzsteppe, wegen der Bosheit der darin Wohnenden. Und er macht zum Wasserteich die Wüste und dürres Land zu Wasserquellen und lässt Hungrige dort wohnen und sie gründen eine Wohnstadt. Und er segnet sie und sie mehren sich und sie vermindern sich und werden gebeugt durch Bedrückung, Unglück und Jammer. Er schüttet Verachtung auf Fürsten, lässt sie umherirren in pfadlose Wüste, hebt die Armen empor aus dem Elend und macht Herden gleich seine Geschlechter, die aufrichtig werden es sehen und sich freuen. Und alle Ungerechtigkeit wird in den Mund verschließen. Wer weiß es, der wird dieses beachten und verstehen werden sie die Gütigkeit des Herrn. Was wird uns da gesagt?
Es sind immer wieder Gegensätze, ne?
Ja.
Das eine strömt zur Wüste, also da, wo genau. viel Wasser ist, wird ganz trocken.
Ja.
Da, wo Wasserquellen sind, wird dürres Land.
Ja.
Aber wo die Wüste ist, wird es zu einem Wasserteich und dürres Land zu Wasserquellen.
Was heißt
das? Das immer wieder hin und her.
Was heißt das? Das ist ja erstmal nur die Beschreibung. Und dahinter steht, dass Gott sich nicht an Äußerlichkeiten festhält. Guck mal, wir reden im Moment mit alle von Klimawandel. Das ist so ein äußerlicher Quatsch. Es ist eigentlich weiter nicht, lass Klimawandel sein oder nicht. Es passiert genau das. Es wird unfruchtbares Land mit einer Fruchtbar. Ja, Sibirien hört der Frost auf. Da ist das benutzbar. Und anders wird, was vorher nutzbar wird, wird trocken. Ganz normal. Das ist das, was Gott sagt. Und er wird sich nie im Laufe der Geschichte und auch regional nie auf irgendetwas festlegen lassen. Guck mal, Kanaan war ein Land, was von Milch und Honig fließt. Und zwischendurch war es über Jahrtausende Wüste, absolut unbenutzbar. Jetzt grün die Wüste wieder. Das sind so diese Wechsel, mit denen wir rechnen müssen. Wir können nicht sagen, es wird immer prosperieren, es geht immer nur vorwärts, es wird immer nur wirtschaftlich aufschwingen. Und wir müssen andererseits nicht sagen, oh, welche Katastrophe. Es geht alles weg, was uns mal wichtig geworden ist. So ist der Lauf der Welt und Gott kann mit diesen Dingen umgehen. Wichtig ist das Letzte. Die Aufrichtigen werden es verstehen. Die Gerechten werden Gott preisen in allen diesen Wechseln der Geschichte und der Zeiten und der Begebenheit. Und Gott kann sowohl das Unfruchtbare lebendig machen, als auch das Fruchtbare verkümmern. Wichtig ist, dass wir wissen, wo unser Platz hier ist. Wenn man bedenkt, ich sage nur, das Beispiel mit Jeremia ist für mich immer eindrücklichste Geschichte, vielleicht der Prophet, der am meisten an diesen Veränderungen, die Gott seinem Volk zumutet, gelernt und auch gelitten hat. Aus der Zeit der Könige, des Königtums, wo Juda bewahrt war vor dem Schicksal der 10 Stämme, die vorher ja von den Assyrern weggeführt wurden. Kommt in eine Zeit, wo aber alle um ihn herum sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist das. Das heißt, es wird nie hier was passieren, weil das ist ja die heilige Stätte. Und sein Dienst ist, jahrzehntelang zu warnen, nichts wird mehr bleiben, kein Standort. Und sie versuchen ihn zu töten, sie hassen ihn, sie wollen das nicht hören. Komm, was passiert? Das ist unser Dienst, dass wir diese Verschiedenheiten ernst nehmen. Und deswegen, ich sage das so ganz praktisch, ich hänge nicht an dem Missionswerk, wir haben nicht in der Hand, ob das Sozialwerk längere Zeit besteht oder ob irgendwas Neues so wird. Wir haben das Antwortwort gut zu bewahren, gar keine Frage. Aber es ist nicht unser Besitz. Es ist nicht, dass es immer bleiben muss. Und ich sehe, wie ehemals gesegnet werde. Ich sage nur die große Väter der Diakonie. Was ist davon noch glaubenswert? Praktisch nichts. Was ist von der Blindenmission noch lebendiger Glauben? Wenn ich sehe, wie große Werke wir oben durch sich verändert und meine Generation noch kennt, das ist als Glaubenswerk bleibt, aber die Jungen sind alle schon kaputt, beten noch, aber es verändert sich. Dann lass uns klein und fügsam und folgsam. Nächste.
Kapitel 5 noch, das 28 und 29.
Ihre Pfeile sind geschärft, alle ihre Bogen gespannt, die Hufe ihrer Rosse sind kieselgleich zu achten und ihre Räder den Wirbelwind. Ihr Gebrüll ist wie das einer Löwen und sie brüllt wie die junge jungen Löwen und sie knurrt und packt die Beute und bringt sie in Sicherheit und keiner rettet sie. Das ist eine der fernen Nationen, das bezieht sich auf Vers 26. Eine der fernen Völker wird kommen und sich verhalten wie hungrige Löwen. Wir haben von hier gelesen, dass er eine enorme Zahl von Tieren zu versorgen hatte, 11.500. Das ist eine Riesensumme, Riesengruppe. Hat natürlich Mitarbeiter gehabt. Und für mich ist klar, ist dadurch wirklich klar geworden, woher seine Gerechtigkeit kommt. Du kannst nicht einen enormen Einfluss auf dein Umfeld haben, also im sozialen Bereich, wenn du nicht gelernt hast. Und wenn zum Beispiel in Kapitel 29 ich zerbrach das Gebiss des Gesetzlosen und entbiss seine zehn Gebote. Dann, bis er das macht, und dort bezieht sich das eindeutige Mensch, hat er das zu tun gehabt bei seinen Tieren. Ja, er hatte zu kämpfen, dass die Schakale oder wer sonst an seinen Schafe waren, wirklich loslassen. Und dort hat er gelernt zu kämpfen. Das hat er dann zu übertragen gewusst, an welcher Stelle das bei Menschen einzusetzen, um Schwächere zu retten. Und hier haben wir dasselbe, denselben Terminus. Ja? Und knurrt und wird seine Beute nicht loslassen. Da kommt keiner gegen diese Nation. Das ist auch nebenbei. Das ist für den Juden, der das Wort Gottes kennt, ist diese Assoziation. Hört das Wort Beute oder liest das Wort Beute und erinnert sich an hier. Ja, das ist unser Dienst, den Gesetzlosen die Beute zu entreißen. Aber es gibt Zeiten, wenn Völker aufstehen, um Beute zu machen, da kannst du als einzelner Mensch oder auch als Gemeinde aufstehen und sagen, im Namen Jesu, wir lassen das nicht zu, hier wird keiner zu Schaden kommen, wo das einfach nicht stimmt. Ich erinnere mich an einen meiner geistlichen Väter, hier aus der Region, aus Japan. Die erzählte, als ich selber noch jung war, hat gesagt, der hat also den Zweiten Weltkrieg noch erlebt, als Junge, als Jugendlicher, und hat gesagt, ich war so sicher, bei der Versammlung wird keiner sterben, Gott bewahrt seine Leute. Und ich war zutiefst erschüttert, als der Bruder so und so, der gab es damals eine gute Gemeinde in Stettin, als der ziemlich am Anfang des Krieges gefallen ist. Und er sagt, ich musste lernen, dass Gottes Wege nicht erforschbar sind. Also dass man sich nicht verlassen kann, sagen, ich gehöre mit denen zu seinen Freunden und kann nichts passieren. Und ich habe das mitgenommen. Das ist so, wir können uns nicht verlassen und sagen, naja, wir sind doch sein Volk. Kein Übel wird unserem Zelt nahen, also Krankheiten und sowas spielt bei uns keine Rolle. Das ist das, was uns hier ganz nebenbei mitgeteilt wird. Nächste Stelle. Wir merken das, also wir gucken nur in einen einzigen der Propheten und fast jedes Kapitel oder jedes zweite Kapitel hat dazu Bezüge. Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird der Herr die Fliege, die am Ende der Stimme Ägyptens und die Biene, die im Land Assyrien ist, herbeizischen. Und sie werden kommen und sich allesamt niederlassen in den Tälern erstellen Höhe und so weiter. Und dann geht es Vers 21 weiter. Es wird geschehen an jenem Tag, dass jemand eine junge Kuh und zwei Schafe füttern wird. Es wird geschehen wegen der Menge des Milchertrags, wird der Rahm essen. Und so weiter. Tja, die Bibel redet eben auch von Insekten. Also, die Fliegen und die Stechmücken denkst du automatisch an die Plagen Ägyptens. Und das ist nicht das einzige Mal, wo welche erwähnt werden. Ich werde noch wenigstens ganz kurz darauf zurückkommen später.
Vers 25 steht
noch? Genau, ach 25. Nee.
Nee, ich meine, nee, aber Vers 25 steht noch Rinder und
Kapitel.
Immer noch im gleichen.
Gibt es kein 25, geht nur bis 24.
Bei mir ist es 25. Geht es einmal Rinder und Kleinvieh.
Entschuldigung, wieso geht es bei mir nur bis 24?
Bei manchen Bibeln ist es einfach 24 dann.
Ich finde da auch keine Rinder.
Kapitel 8, Vers 1
noch? Okay, 24 ist das, aber hast du nicht getrennt, alles klar. Wohin man Rinder treibt, in welchem Land. Okay, Dornen ist das. Okay.
Kapitel 11 geht
dann
Vers 6.
Ja.
Vers 6.
Und der Wolf wird bei den Lahmen weilen und der Panda bei den Böcklein lagen und das Kalb und der junge Löwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben und Kuh und Bären werden miteinander weiden. Ihre Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Natter und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle des Basilis. Man wird nicht übel tun, noch verderbt handeln auf meinem ganzen Heiligen. An jenem Tag wird es geschehen, der Wurzelspross Isais, welcher da steht, als Panier der Völker, nach ihm werden die Völker fragen, als seine Ruhestätte wird Helligkeit. Das ist das, was man schon als neue Erde kennt. Diese Wiederherstellung der Paradiesensüchse. Dass die Fleischfresser wieder zu Pflanzenfressern werden und sich nicht gegenseitig verpflegen. Ich nehme ja auch Pflanzenfresser, Fleischfresser, das Leben. Wenn man das mal so sieht, Videos wie Büffel, Löwen aufschlitzen oder Antilopen, die durchspießen mit ihren Hörnern. Ja, das also nicht immer nur in eine Richtung. Das kommt. Und das ist eine große Hoffnung. Und das ist das, Gott schafft neue Himmel, neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Da hört die Beherrschung des Schwachen durch den Starken auf. Das ist das, das ist die der Zustand des sogenannten tausendjährigen Reiches. Ja, deswegen. Ist das nicht eine Sache, die irgendwann geschieht, sondern auf die wir zusteuern. Wo Gott nochmal alles honoren wird und man wird einen Blick kriegen auf das, wie Gott sich das gedacht hatte, weil der Teufel gewusst ist mit seinem weggestraften. Kommt dann nochmal zurück, bevor das entwickelt wird. Nächste Vers.
Kapitel 13, die letzten zwei Verse.
Jesaja 13. Wüstentiere werden dort lagern, ja. Sieh, ich erwecke wieder die Meder, welche Silber nicht achten und das Gold kennen. Wieder sie, die Meder. Das sind die Afghanen, nicht weit gesagt. Die Silber nicht achten und an Gold keinen Gefallen haben. Und ihre Bogen werden Jünglinge niederstrecken und über die Leibesfrucht werden sie sich nicht erbarmen. Ihr Auge wird der Kinder nicht schonen. Und ich springe dann runter. Es wird in Ewigkeit nicht mehr bewohnt werden. Also, und Babel, die Zierde der Königreiche, der Stolz des Hochmuts der Chaldeer, wird gleich sein der Umkehrung Sodoms und Gomorra. Das ist tatsächlich passiert. Genauso wie der Prophet das gesagt hat, ist es bis heute. Das große Babylon, was die Welt beherrscht hat, ist zur Wüste geworden bis zum heutigen Tag. Ja, es gibt noch ein paar Trümmer im Irak, aber mehr nicht. Und Der Araber wird dort nicht seltenen Hirten werden dort nicht lagern lassen, aber Wüstentiere werden dort lagern und ihre Häuser mit Uhus angefüllt sein. Und Strauße werden dort wohnen und Böcke dort hüpfen und wilde Hunde werden heulen in seinen Palästen und Schakale in den Luststücken. Und seine Zeit steht nahe bevor und seine Tage werden nicht verlängert werden. Das muss man hören. Was sagt der Prophet? Die Zeit steht nahe bevor. Bevor das zu seiner großen Blüte kam. Die Chaldäer waren ja diejenigen, die Jerusalem platt gemacht haben. Und ihre hohe Zeit kam danach, noch 70 Jahre lang, waren die, das war dann die Zeit Daniels. Und erst danach kommt die Zeit Esthers. Und erst danach tritt das ein, Darius der Meder. Und damit ging es bergab mit dieser, mit diesem Weltreich und mit diesem Staat. Und ein neuer, nämlich Kyros, tritt an seine Stelle. Und mit Babylon ist es Stelle. Und genau das bewahrheitet sich. Wüstentiere nehmen die Paläste in Beschlag. Man kann das sehen. Es gibt so eine ganze Bewegung, die heißt Lost Places, also verlassene Orte. Weltweit gibt es das, dass man die besucht und dass man das dokumentiert. Ich habe das letztlich gesehen, irgendeine amerikanische Stadt, ein Krankenhaus, komplett noch gefüllt mit Medikamenten, mit alles ist offen, total verlassen, von außen zugewachsen. Dann ist derjenige reingegangen, drin war alles noch nutzbar. Ich habe selber so eine Klinik besucht, da waren aber noch Menschen. Vor 25 Jahren in Russland, in einer großen Stadt. Da war noch ein Trakt belegt mit Aids-Kranken. Und ich habe mit dem Arzt gesprochen, die Fotos habe ich sogar noch zu Hause. Ne? Und im Speisesaal, also in dem ehemaligen, da wo die Leute sich getroffen geholt haben, da wuchsen die Birken durch den Fußboden in die Decke. Heute ist das mit Sicherheit komplett tot. Eine Umkehrung wie die Umkehrung Gomorra. Gomorra war auch eine Königsstadt. Sodom und Gomorra waren Könige, die dort herrschten. Sicher Stadtstaaten, nicht so riesige. Nichts ist mehr übrig als verschmolzenes Gestein. In den Sheol hinabgestürzt ist deine Pracht, das Rauschen deiner Harfen. Maden sind unter dir gebettet und Würmer sind dein Deck. Das ist dieses merkwürdige Kapitel, wo es um den, ja, der Herr stützt mächtige vom Thron und sie kommen ins Totenreich. Dann wird das beschrieben, wie jemand Mächtiges dann gefressen wird. Und wieder eine Sache. Wenn du das als Jude, diese Stelle im Kopf hast, gibt es eine Stelle der Apostelgeschichte, die normalerweise sofort assoziiert. Herodes wurde von Würmern gefressen. Ja, unter Gottes Gericht gekommen. Für jemanden Gläubigen klappt sofort diese Stelle im Propheten Jesaja. Also ich bitte euch, heute ist es doch einfach. Ich habe mir damals noch von meinen Glaubensgeschwistern aus dem Westen für 120 D-Mark eine Konkordanz schenken lassen müssen. Die gab es natürlich nicht in der Welt. Das war für mich eine der kostbarsten Geschenke, die steht bei mir zu Hause. Ich habe die viele, viele Jahre benutzt. Heute kannst du das kostenfrei über Bible-Server oder noch besser, was ich selber eben mit großer Freude nutze, diesen der CSV-Bibel, kannst du eben so ein Wort eingeben, zum Beispiel Made oder Wurm oder Würmer. Und das zeigt dir sofort in Sekundenschnelle alle dazugehörigen Stellen. Da kriegst du solche Zusammenhänge relativ einfach. Und ich finde das extrem interessant, weil du dadurch Zusammenhänge in der Bibel entdeckst, die dir sonst verschlossen bleiben oder die du bestenfalls mal bei einigermaßen gute Bibellehrer hören kannst. So wird das Bibelstudium interessant. Da verstehst du, wie Dinge zusammenhängen. Und wie, vor allem, wie Altes und Neues Testament miteinander verknüpft sind. Und dass das eben wirklich ein Gericht über Herodes war. Findest du hier an dieser Stelle. Weiter?
Vers 29.
Freue dich nicht gänzlich, Philistia. Das zerbrochen ist der Stock, der dich schlug. Denn aus der Wurzel der Schlange wird ein Basilisk hervorkommen. Und seine Frucht wird sein eine fliegende Feuerschlange. Das ist ein Ausspruch über die Philister. Philistia ist der heutige Gazastreifen. Ich frage mich, ob dieser Vers nicht aktuell eine Bedeutung hat, dass es ein Wort ist, auch in die heutige Zeit. Der Stock ist zerbrochen, aber es wird nicht besser, es wird dann noch schlimmer. Auch das gehört zu den Gerichtsworten Gottes, dass Dinge in bestimmten Zeitabschnitten mehrfach eine Bedeutung haben. Und vielleicht ist dieser Vers etwas, was uns helfen kann, das zu verstehen, was momentan dort geschieht. So, ich sag mal, so widerwärtig das Handeln der israelischen Armee ist. Also nochmal, so widerwärtig für mich das Verhalten der israelischen Armee ist, dass dort keinerlei Schonung auf Kinder oder Frauen genommen wird und diese Heuchelei von dem amerikanischen Außenminister Anthony Blinken, der sagt, der Unterschied zwischen Hamas und der amerikanischen und israelischen Armee ist, dass wir das Völkerrecht einhalten. Und wenn man einmal zurückguckt, was das Völkerrecht betrifft, die Amerikaner haben alleine in Vietnam etwa 2 Millionen Leute umgebracht. Und die allermeisten davon waren Frauen und Kinder, nämlich durch das Gift und durch diese.
Also ja, Waffen probiert.
Genau, also Tests und so weiter. Also das hat null zu tun mit internationalem Recht oder Völkerrecht. Und wenn die Hamas das nicht beachtet, ja, was ist doch anders zu erwarten von einer Terrororganisation? Nur, wenn man dann diese heuchlerische Behauptung aufstellt, dann kommt das unter Gottes Gericht. Und ich hasse das und ich verurteile das, was da passiert. Und trotzdem, das Wort Gottes bleibt. Und diese Geisel über diese Region ist geschwungen. Und jeder tut gut daran, wenn er sich woanders entwickelt. Wenn das möglich ist. Und man muss bedenken, es wird kein Unterschied gemacht zwischen, nicht nur zwischen Männern, Frauen und Kindern, sondern zwischen Muslimen oder radikalen Terroristen und Christen und solchen, die in der Vergangenheit der israelischen Armee Informationen zugetragen haben und den Geiseln, den israelischen Geiseln selbst. Man hat mit Hania letzte Woche den Verhandlungsführer der Hamas getötet. Wie sollte man dann noch Geiseln rausbringen? Und diese Verachtung des Lebens, das ist das, was ich zutiefst hasse. Immer weiter.
Da ist doch einer vorher noch, zwischen die 23. Ich werde jetzt den Besitz der Enkel machen.
Genau, richtig. Genau.
Der kommt später auch nochmal.
Der Besen der Vertilgung. Also es ist schon interessant, was du für eine unglaubliche Fülle an unterschiedlichen Tieren in der Bibel erwähnt hast. Wirklich. Da liest man sonst immer drüber weg und denkt nur, ja, ja klar, Ross und Maultier, was gibt es noch, Ochsen, Esel und Kleinvieh und dann gibt es noch eine Liste, was eben rein und unrein ist und damit hört es auf. Nein, die Bibel ist voll davon. Und was Debbie schon gesagt hat, ist ganz wichtig, es gibt diese gleichnishafte Sache. Da verstehst du, wenn du dich mit den Tieren beschäftigt hast, verstehst du, was Gott meint. Und deswegen, Kinder, nicht nur Biologieunterricht abhaken, sondern wirklich, lasst euch mal auf diese tausenden Wunder der Schöpfung gelassen. Da verstehst du sein Wirken besser. Weiter?
15,
Vers 9
und dann 16, 1 und 2.
Denn die Wasser Dimons, das ist also ein Ausspruch auch über ein fremdes Volk, über Moab, die Wasser Dimons sind voll von Blut, denn ich verhänge noch mehr Unheil über Dimon, einen Löwen über die entronnenen Moabs und über den Überrest des Landes, sende die Fettschafe des Landes, des Herrschers von Sela durch die Wüste nach dem Berg der Tochter Zion, und es geschieht wie umherflatternde Vögel, wie ein aufgeschäumtes Nest, sind die Töchter Moabs an den Übergängen des Armen. Ja. Es geht dort über Moab und die Entronnenen werden einem Löwen begegnen. Und da ist das ein Sinnbild für einen Mächtigen, der sie nicht schont. Ja, ein Löwe hat keinen Erbarmen. Es gibt ganz selten Ausnahmen. Das habe ich einmal gesehen, auch bei so einem Video, dass in der Löwen ein Gazellenjunges beschützt. Einmal wahrscheinlich sehr altes Junges. Da sind die reigen Jungen umgekommen, die werden ja manchmal von, wenn das männliche Junges sind, von Löwen totgebissen. Ein einziges Mal. Es wird aber nicht lange angehalten. Haben wahrscheinlich nur, bis sie selber Hunger gekriegt haben. Und deswegen, wo der Löwe genannt wird, ist das erbarmungslos. Siehe, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Da kannst du nicht sagen, ja, den zähme ich mal oder bin ihm ja schon einmal begegnet und er wird mich wiedererkennen und dann streite ich ihn. Und dann, so. Das ist diese Erbarmungslosigkeit, was nicht tun. Kann nur von den Stärkeren eingegrenzt werden. Von dem Löwen. Weiter? Achso, und die Fettschafe, das bedeutet eigentlich genau dasselbe. Das heißt, alles, was eine Bedeutung hatte oder alles, was einen Wert hatte, wird dem Volk der Moabiter genommen. Und es hat diesen Bezug zum Opfer. Es wird durch die Wüste nach dem Berg der Tochter Zion getrieben. Da haben wir wieder das Gott bei aller Gerechtigkeit sein Volk in den Besonderen. Ja. Und das bedeutet, dass wir haben gerade gelesen in unserer Jugendwoche die Geschichte von Bilhah. Und haben uns da relativ lange dran aufgehalten, weil das so ein Schlüsseltext ist für das Verständnis der Gemeinde und auch der Gefährdungen für die Gemeinde. Das ist von dem König von Moab ausgeheckt worden. Und der Rat Biljams, der ja das Volk nicht nach dem Wunsch Balaks verfluchen konnte, aber der Rat, die Töchter ihnen zu geben und deren Töchter zu nehmen, Mose spricht darüber im Vers, im Kapitel 31 für Mose, das macht deutlich, dass bis zum heutigen Tag diese Vermischung mit der Welt oder mit fremden Göttern die eigentliche Gefährdung der Gemeinde Gottes ist. Das hat leider nie aufgehört, weil das auch im Neuen Testament aufgegriffen wird. Ja.
Kapitel 18, Vers 6.
Sie werden allzumal den Raubvögeln. Also, ich gehe zu Vers 4. So hat der Herr zu mir gesprochen. Ich will still sein und will zuschauen in meiner Wohnstätte. Denn sie werden allzumal den Raubvögeln der Berge und den Tieren der Erde überlassen werden und die Raubvögel werden darauf übersummen und die Tiere der Erde werden darauf überwindern. Land des Flügelschwörers, jenseits der Stürme von Äthiopien. Das denke ich, das bezieht sich tatsächlich auf Afrika, auf eine afrikanische Region. In jener Zeit wird dem Herrn der Herrscher ein Geschenk dargebracht werden, ein Volk, das weithin geschleppt und gerupft ist und von einem Volk wunderbar, seitdem es ist, und den Volk einer Nation von Vorschrift von Zertretung, dessen Land Ströme beraubt haben, nach der Stätte des Namens Jahres der Herrscher nach den Lektion. Ich denke, das bezieht sich wirklich auf Äthiopien und diese Region und dürfte ein Hinweis sein auf die Rückführung der, also die sogenannte Rückführung der äthiopischen Juden. Das ist in den 50er Jahren passiert, dass aus Äthiopien eine riesige Anzahl von jüdischstämmigen Leuten nach Israel zurückgekehrt ist. Bis heute rechnen sie, dass in Äthiopien, diese Formen rechnen damit, dass die originale Bundeslage dort verborgen ist. Also es gibt einen Ort, wo das verehrt wurde. Obwohl die Bibel sagt, dass die verschollen ist. Ja, weiter.
Kapitel 21, Vers 7, 8.
Und er sah einen Reiterzug. Reiter bei Paaren, einen Zug Esel, einen Zug Kamele. Und er horchte gespannt. Ausspruch über die Wüste des Meeres. Ja, das sind so kurze prophetische Worte. Kapitel 21,1 Ausspruch über die Wüste des Meeres. Dann Vers 11 Ausspruch über Duma. 13 Ausspruch über Arabien. 22 Ausspruch über das Tal der Gesichter. Und das bezieht sich hier auf eine, ja, was soll ich sagen, Kavallerie, also auf eine Heeresmacht, die Tiere als Transportmittel benutzt. Und er rief wie ein Löwe: Herr, ich stehe auf der Turmwache beständig bei Tagen auf meinem Wachposten, stehe ich da alle Nächte durch. Und siehe, da kam ein Zug Männer, Reiter bei Paaren. Das ist das. Ja, also wie ein Löwe, also der ruft wie ein Löwe, und das, was er sieht, das sind die Reiter. Weiter?
Kapitel 27, und zwar Vers 1, 10 und 28.
An jenem Tag wird der Herr mit seinem Schwert den harten, großen, starken heimsuchen, den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird das Ungeheuer töten, welches im Meer ist. Was war der zweite?
10.
Denn die feste Stadt ist einsam, eine preisgegebene und verlassene Wohnstätte, wie die Steppe durchs Dorf weichen Kälber, und dort lagern sie und fressen ihre Zweige ab. Und?
28.
Ja, von dem Leviathan ist zweimal die Rede, das ist einmal hier und einmal probiert. dort der Behemoth und der Leviathan und hier den Leviathan, ein Seeungeheuer, was aus meiner Sicht ebenfalls auch zusätzlich eine zweite Bedeutung hat, eine geistliche Bedeutung. Es ist nicht der Fürst der Gewalt der Luft, also eines der Fürstentümer der Gewalt der Luft, sondern es gibt solche Wesen auch an anderer Stelle. Ja, es heißt zum Beispiel, dass, haben wir vorhin die Stelle, habe ich überlesen, dass Böcke dort lagern.
Fuchsdämonen.
Bitte?
Fuchsdämonen stehen bei mir drin.
Fuchsdämonen. Genau, Fuchsdämonen. Also das, da werden Tiere genannt, die also wüste Regionen bewohnen. Und das sind gleichzeitig auch Orte, so verlassene Gegenden, wo Dämonen hausen. Ja, deswegen, Lost Places. Man geht eben nicht gerne in so ein verlassenes Gebäude, weil man weiß nicht, was ist. Wann werden Häuser verlassen, wenn sich dort jemand verhängt hat oder so. Ja? Dann mag keiner mehr dort wohnen. Wir haben diese Tage über ein Haus geredet, wo also viel Böses passiert ist. Das steht zum Verkauf. Aber sowas möchte man da nicht auch mehr. Warum? Also, fällt auf, so die ersten Bordelle, die es nach der Wende in Polen gab, an der Autobahn stand sowas. Ja, da sind am Anfang viele Leute hingefahren. Irgendwann ist das abgebrannt. Kein Mensch hat es wieder aufgebaut. Ja, das sind so Orte des Bösen, wo eben entsprechende Wesen dann auch hausen.
28.
Wird Brot kommt zum Abend? Nein, nicht unaufhörlich, verstehe es. Und wenn er denn das Rad seines Wagens und seine Pferde darüber hintreibt, zermalmt er es doch nicht. Da werden einmal Pferde nicht nur als Kampfmaschinen, sondern als Arbeitstiere erwähnt. Sonst ist das Dreschen eher nicht mit Pferden passiert. Aber das waren, wie soll ich sagen, die etwas gehobenere Form oder die modernere oder die für die Leute, die mehr Geld hatten. Die haben also nicht ihren Ochs oder Maultier über das Getreide laufen lassen, bis das rausgetreten war, die Körner, sondern die haben einen Dreschwagen gemacht. Das war viel teurer, das ist heute ein moderner Klaas oder John Deere Mähdrescher. Ich habe letzte Woche einmal in Polen gesehen, dass sie noch mit diesen alten 2,50 Meter Mähbreiten fahren. Dann haben wir gehört, also die größte Mähdrescher in Deutschland ist für den Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt mit Schnittbreite über 13 Meter. Das ist schon etwas anders. Ja. Damit kann man die Steppengebiete des mittleren Westens in den USA oder die riesigen Schwarzerdeflächen in der Ukraine abfahren. Da passt das. Und so ist es damals auch gewesen. Es gab eben normale Menschen, die ihre einfachen Tiere hatten. Es gab eben auch welche schon mit Dreschwagen. Jetzt bin ich an dem Punkt, wenn wir so weitermachen, brauchen wir noch bis um 6. Das reicht noch gar nicht mal. Ich würde gerne mal hören, welche beeindruckenden Dinge aufgefallen sind. Das, was dir selber dabei aufgefallen ist, oder was euch noch gerade, also, und ich würde mich gerne beschränken auf die Propheten, was euch dabei aufgefallen ist.
Also, was mir persönlich aufgefallen ist, weil halt so Tiere wie die wir natürlich schon hatten, aber Heuschrecke kommt nachher ja noch relativ oft vor, Pelikan, Rabe,
ja.
Eule, sogar Schwalbe, Taube, Kranich, ganz oft dann Schakale später, sogar Fische, Motte, also so würde man jetzt, oder Spinnen.
Spinnen wo?
Na?
Wo die Spinnen?
Spinnen, Kapitel 59.
Okay, da muss ich selber gucken, das habe ich nicht im Kopf. Wo steht das denn?
Ja, ich habe gerade gesehen, ich habe vergessen,
wie das ist. Ah ja, ich weiß. Genau. Basilisken Eier brüten sie aus und sie weben Spinnengewebe, wird von ihren Eiern erstmal sterben und wird eins zertreten. So fährt eine Otter raus, ihr Gewebe taugt nicht zur Bekleidung und mit ihrem Gewürk kann man sich nicht bedecken. Ihre Werke sind Werke des Unheils und Gewalt, das ist in ihren Händen, ihre Füße laufen zum Bösen und ein unschuldiges Blut zu vergießen. Stimmt. Da sind die Spinnen noch.
Kommt sogar ein Storch vor?
Ja. Der Storch kennt seine Zeit.
Ja. Also, genau, halt dann ganz oft später auch so Geflügel des Himmels und Tiere des Feldes und Tiere der Erde kommen ganz oft so diese
Begriffe vor, ja.
Begriffe. Und was auch ganz später immer noch kommt, ist, was wir jetzt auch schon mal hatten, Fettschaffe, Widder und Böcke. Die werden ganz oft zu dritt so genannt.
Genau,
beides. Immer als
Opfer.
Genau. Das kommt ganz oft nachher vor.
Triplett.
Da kommt sogar einmal Elefantenzähne. Davon ist mal die Rede.
Das steht wo?
Das ist dann schon in Hesekiel.
Okay.
Kapitel 27, 15.
Warte, Freunde, also, lest einmal die Bibel, geht mal durch und streicht euch die Tiere an. Wirklich, das ist eine interessante Sache.
Ja.
Und das nehmt als Anfang und nehmt euch dann andere Sachen und guckt dann mal nach anderen Dingen. Das ist so wirklich eine interessante Sache. Ja?
Ja, das sind halt die Sachen, die jetzt so am häufigsten auftreten. Wie gesagt, ganz oft Löwe, Schafe relativ oft. Ne?
Ganz großen Dank für dein sorgfältiges Forschen. Wem ist noch was aufgefallen? Von denen, die Hausaufgabe ernst genommen haben. Lisa? Bitte? Dann lass uns da mal gucken, weil das sind so oft. Da kommen ja nicht alle hin, sind ja nicht alle so weit gekommen. Guck mal bitte. Also, Jonas sollte jedem eingefallen sein, oder? Denke ich mal.
Also,
sag mal wo?
Bei Amos. Der erste war. 2, Vers 15.
Ja. Genau. Dem Schnellen wird die Flucht entschwinden und der Starke wird seine Kraft nicht befestigen und er hält sein Leben nicht erretten und wer den Bogen führt, wird nicht standhalten und der Schnellfüßige wird nicht entrinnen und wer auf dem Ross reitet, sein Leben nicht erretten und der Beherzteste unter den Helden wird nackt entfliehen an jenem Tag, spricht er. Nur einmal, und da ist es das, die Kavallerie. Was noch?
Chronologisch oder nur erstmal mal bei der Vers und auch bei 4 und Vers 10 genannt.
Ja. Ich habe die Pest unter euch gesandt, in der Weiße Ägyptens. Das haben eure Jünglinge mit dem Schwert getötet, indem zugleich eure Rosse gefangen und weggeführt wurden. Und?
Dann steht 3, 4, der Wachtel vom Löwen. 3, 4, 3, 8.
Brüllt der Löwe im Wald, wenn er keinen Raub hat, lässt der junge Löwe seine Stimme aus seiner Höhle erschallen, außer wenn er einen Fang getan hat, fällt der Vogel in die Schlinge am Boden, wenn ihm kein Sprengel gelegt ist, schnell die Schlinge von der Erde empor und weiter. Und der Löwe hat gebrüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Ja, Jahwe hat geredet, wer sollte nicht weissagen?
Und das auch
nochmal,
das mit dem
Ohrläppchen. Genau. So spricht der Herr, gleich wie der Hirt. Zwei Beine oder ein Urzüpfel aus dem Rachen des Löwen gerettet. Also werden gerettet werden die Kinder Israel, welche in Samaria in der Ecke des Holzers und auf dem Damast des Ruhebettes sitzen.
Vers 4,1 die Kühe.
Hört dieses Wort, ihr vier Basans, die auf dem Berg Samaria seid, ihr die Armen bedrückt, die Dürftigen misshandelt, aus euren Herzen. Zu euren Herren sprecht, bringt ihr das Gedenken. Ich habe euch mit Kornbrand, mit Vergilben geschlagen, eine große Zahl eurer Gärten und eure Weinberge und eure Falten, eure Olivenbäume, fast die Heuschrecken. Dennoch sollte nicht bis zu mir umgekehrt werden.
Und dann war noch mit 5,19 einmal der Löwe. Und dann halt gleichzeitig der Bär.
Wie wenn jemand vor dem Löwen, es wird Finsternis sein und nicht, also wie denen, welche den Tag des Herrn dabei wünschen. Wozu soll der Tag des Herrn gut sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und es begegnet ihm ein Bär und er rennt nach Hause und stützt seine Hand an die Mauer und es beißt ihn eine Schlange. Also du versuchst einer Sache zu entkommen, da wartet schon die nächste auf dich und wenn du der ausweist und du bist ganz erschöpft, dann auch stellt das da. Das ist eben, deswegen sollen wir das Gericht nicht herbeiwünschen. Ich weiß, das macht man manchmal aus.
Ich sehe gerade noch 6, 12 steht noch was.
Rennen wohl Ross auf Felsen oder flügt man darauf mit Rindern? Ja, und dann kommt eine Erklärung. So macht man das oder jenes nicht. Jetzt frage ich mal, Jona, was? Welche Tiere werden bei Jona genannt? Nicht nur die beiden.
Ja, alle, die fasten sollen.
Und eine Menge Vieh.
Genau.
Also, das sind, an den Wal denkt man immer natürlich als erstes, an den Fisch. Dann der Wurm, der sein Rizinus zum Verdorren bringt, aber die Menge Vieh, die erst fastet und dann, wo Gott sagt, soll ich fertig werden. Ich komme noch auf eine einzige Sache, und zwar im Propheten Joel. Guck da bitte auch noch rein. Weil das ein hoffnungsvolles Wort ist. Das ist vor Amos, hinter Hosea. Und ich lese mal ganz kurz ab Kapitel 1. Hör dies ist der Alten und nehmt es zu Ohren, die ihr Bewohner des, alle ihre Bewohner des Landes. Ist solches in euren Tagen geschehen oder in den Tagen eurer Väter? Erzählt davon euren Kindern und eure Kinder ihren Kindern und ihre Kinder dem folgenden Schritt. Was der Nager übrig gelassen hatte, fraß die Heuschrecke. Und was die Heuschrecke übrig gelassen hatte, fraß der Abfresser. Und was der Abfresser übrig gelassen hatte, fraß der Vertilger. Das sind vier verschiedene Arten von Schädlingen. Also Heuschrecken, Zotten. Eins ist schon schlimm genug. Aber wenn eins aufs andere folgt, ist zum Schluss nichts gewesen. Wacht auf, ihr Trunkenen und weint, und heult all ihr Weinsäufer über den Most, weil er weggenommen ist von eurem Mund. Das ist ein Wort an die Alkoholiker, gelesen auch damals. Wirklich. Also die Gewohnheitstrinker. Bis Jahr danach gab es nichts mehr. Spätestens im zweiten Jahr danach waren die Reste auch ausgetrocknet. Deswegen heult. Also, da geht das Elend los. Und da geht es noch nicht mal um das Essen, da geht es um das Genießen. Über den Most, weil er weggenommen ist von eurem Mund, denn ein Volk ist über mein Land heraufgezogen, mächtig und ohne Zahl, ihre Löwen sind Löwenzähne und sie hat das Gebiss einer Löwen. Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinen Feigenbaum zerknickt, sie hat ihn gänzlich abgeschält und hingeworfen, seine Ranken sind weiß geworden. Wisst ihr, was das heißt? Wir haben das erlebt, wir haben gerade letzte Woche eine mächtige, wirklich mächtige Esche bei uns gefällt. Warum? Weil zwei Jahre vorneweg unser Pferd die im Frühling geschält hat. Man konnte gar nicht so schnell gucken, schneller als ein Biberbaum umgerichtet hatte das Pferd, der so rundherum hat. Da stand noch ein Jahr. Und in dem Jahr hat es noch sogar Blätter getragen. Ich dachte, erstaunlich. Das ist eigentlich gar nicht mehr der Bastard. Ist wirklich abgenagt bis auf den Stab. Noch getrieben. Im zweiten Jahr nichts mehr. Jetzt im dritten Jahr. Gut, der Stamm unten schon längs aufgespalten. Ein riesiges Ding. Das war unten, ich denke, wirklich 1,50 Meter. Wir kamen beim Schneiden nicht rum. Also mit dem 40er Schwert, also man hätte 80 cm, es blieben noch ungefähr 10 cm. Und wir haben den auf diese Höhe zu kommen. Und gegen die Wurzeln so. Das heißt, wenn so ein Baum einmal seine Rinde verliert, es gibt manche, die, wenn auch noch ein Streifen bleibt, dann können die sich erholen. Nussbäume zum Beispiel. Die haben eine ungeheure Selbstheilungskraft. Selbst wenn der Kern dann innen fault, schließt sich außen die Rinde weitgehend. Aber beim Weinstock, der noch empfindlicher ist, was ist hier passiert, bleibt nichts mehr übrig. Wenn solches Gericht kommt, das, ich sag mal, die erste Heuschreckenschwarm hat vielleicht die Blätter abgefasst. Der zweite geht dann schon an die Zwiebel, an die Riemen, an die Reben. Der dritte knabbert an der Rinde und der vierte hat die geschält. Dann ist das Ding tot. Dann reift er auch nicht mehr aus der Wurzel. Wie klage wie eine Jungfrau? Ach, über den Tag. Stoßt in die Versammlung. Aber auch jetzt noch spricht der Herr. Ich habe jetzt nur die Anfänge der nächsten Absätze gelesen. Kapitel 2, Vers 12 heißt es, aber auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Und zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu mir. Das heißt, wenn Gott so eine Umkehrung gemacht hat, wie die Umkehrung Sodoms, dort gar nichts mehr zu reden. Wenn sowas in seinem Volk passiert, und das passiert in der Bibel, dann ist es mit Äußerlichkeit nicht mehr getan. Dann geht es an das Herz. Ein zerrissenes Herz, ich weiß nicht, wer von euch schon mal Liebeskummer hatte, ein zerrissenes Herz ist wirklich schlimm. Das kann man auch fangen. Der, dass das Herz bricht, das, wir kennen das immer so klar, ein gebrochenes Herz. Wenn das Herz zerreißt, und man hört immer wieder, es gibt so herzzerreißende Dinge, dann ist das eigentlich das Ende des Lebens. Und das erwartet Gott, um einen neuen Anfang zu schaffen. Am Ende des Lebens, mit einem zerrissenen Herzen, gibt es die Möglichkeit eines neuen Lebens. Und wisst ihr? Und deswegen liebe ich diesen Propheten. Ich habe das selber in meinem Leben erfahren. Es gab eine Zeit, da war mir klar, es ist nichts von meiner Frömmigkeit mehr zu gebrauchen. Nichts. Alles, was ich versucht habe auszubuddeln, irgendwo in Funken Glut in der Asche zu finden, damit man was Neues anfangen kann, ist weg. Da ist dieses Wort ein Auferstehungswort. Dann, das ist wieder der nächste Abschnitt, dann eifert der Herr für sein Land. Und er hat Mitleid mit seinem Volk. Und der Herr antwortet und spricht zu seinem Volk, siehe, ich sende euch das Korn und den Most und das Öl, dass ihr davon satt werdet, und ich werde euch nicht mehr zum Hohn machen unter den Völkern. Ich springe weiter. Vers 23. Und ihr Kinder Zions, verlockt und freut euch in dem Herrn, eurem Gott, denn er gibt euch den Frühregen und nach rechtem Maß, und er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie immer, wie zuvor. Und die Tennen werden vollgetreide sein, und die Kufen überfließen von Most und Öl, und ich werde euch die Jahre erstatten, welche die Heuschrecke, der Abfresser, der Vertilger und der Nager gefressen haben. Mein großes Herr, dass ihr noch das seid. Streicht euch das an. Wenn wir mit unserem Leben ans Ende gekommen sind, schenkt Gott nicht nur Neues, sondern er erstattet auch die verworfene Zeit. Das ist für mich eine der gewaltigsten Verheißungen Gottes. Dafür weiß ich ihn. Und mit dieser Zuversicht dürfen wir an diese Stelle fangen. Amen. Amen.
Darf ich mal bis ganz kurz noch zwei Erlebnisse mit den Tieren zu erzählen, weil ich bin ja auch schon nicht mehr so jung, und wir hatten das Glück, dass wir in unserer Familie auch so Barmherzigkeit gelernt haben mit Tieren und Menschen, weil wir Tiere durch unsere Mutter und auch unserem Vater eigentlich gut gegenüber waren und sie gepflegt haben, wenn sie krank waren. Aber so richtig gelernt habe ich eigentlich nichts, weil meine Mutter hat das eigentlich alles gemacht. Das Krankenschwester hat sich immer gekümmert, sie großgezogen, wir hatten keine Lust, waren keine Lust für den Spaß da. Naja, und dann habe ich beobachte trotzdem sehr gerne Tiere. Und ich glaube ja, dass wenn ich die Tiere beobachte, ihr Verhalten ist von Gott so eingegeben. Das läuft eigentlich nicht im Programm ab, wenn man die beobachtet. Also ist es immer was Gutes. Ne? Und wenn ich die Vögel beobachte, zum Beispiel, wir haben bei uns Rotschwänze und ich komme in die Schmiede rein in Eckesin und die haben dort ganz oben so, ach, die haben schon mehrere Nester gebaut. Wenn man reinkommt und die sind gerade drin, die ist mir schon bis am Kopf geflogen, ja, als bitter Respekt vor meinem Kleid. Also dieser Mut, habe ich gesagt, Gott, wenn du den Mut in diese kleinen Vögel reinlegst, dann ist der auch am Fjordschwächeren. So, Punkt 1 gekillt. Später, einmal im Vierteljahr oder zweimal im Vierteljahr ungefähr, schreit bei uns irgendwo in der Umgebung in Eggesin ein Tier, so als ob es wirklich hier am Hals gegriffen ist und es kann nur noch schreien. Aber es hört dann nicht mehr ab, es geht manchmal eine Viertelstunde. Und da habe ich gedacht, was ist das? Ist da ein Tier los? Ich gehe jetzt raus, nachts bin ich aufgestanden, raus, Taschenlampe mitgenommen, zum Baumhaus. Ich gehe hin, leuchte da in den Baum ein, was er geschrien hat, vor einem Vogel. Sofort hat es aufgehört und ein paar Sekunden später höre ich wieder irgendein Tier flüchtet, ein Mörder oder irgendwas. Da habe ich gesagt, Gott, wieder was gelernt. Du hast Autorität, du kommst, wo irgendwelche Schächeren in Gefahr sind und der Feind fliegt. Ich musste nichts machen, nur mit deiner Lampe leuchtet. Die Anwesenheit habe ich erreicht. Ich hatte noch einen Steinknüppel nachgeworfen, damit er weiß, es hier ist ernst. Ne? Ist auch bis jetzt nicht wieder gekommen. Und dann einmal beobachtet die Rotschwänze wieder aus dem Badfenster bei uns. Die Jungen waren jetzt mittlerweile Flügge. Die haben sie dann draußen gelassen. Die saßen dann so auf so einem Stück Gras und da war ein Stuhl und so. Und da haben die im Rasen aufs Zweckerfahren und haben sich da zwei oder drei Junge dort so gemuddelt. Und die Eltern habe ich so gut wie nicht gesehen. Ich dachte, na, wie ist denn das? Sind die jetzt nicht in Gefahr? Und auf einmal sehe ich da auch nur eins da von den Kleinen und der Frische sofort in die Blumen, in so eine hochgewachsene Blumen rein. Ich dachte, was war jetzt passiert? Ah ja, ich höre gerade den Ruf der Eltern im Anruf. Das ist vorher gekommen. Dann dachte ich, wovor waren sie? Und dann sehe ich dort drüben Elstern. Okay, Gott, auf die Schirme lernen. Einfach, wenn wir selber in Gefahr sind, hören, wenn du warnst und genauso Schwachen helfen, wenn die in Gefahr sind, denen zu helfen. Durch einen Warnruf kann schon alleine reichen, halt, bleib stehen oder so.
Ja.
Einfach diesen Mut haben. Wenn diese kleinen Tiere schon das von Gott haben, dann sollten wir es noch erst recht kriegen. Ne? Ja.